Hallo und herzlich willkommen zum Mind Body Podcast, deinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben mit meiner sexy, rauchigen Stimme heute Morgen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe ein spannendes Interview heute wieder mit einer coolen Ärztin, der Friederike Stextor, weil ich mir dachte, es ist immer wieder wichtig, Menschen dir zu präsentieren, die es schaffen oder geschafft haben, das Vorleben, dass es manchmal schwierig sein kann im Leben und es trotzdem möglich ist, dir deine gute Laune zu bewahren, deine gute Energie zu bewahren und wirklich unglaubliche Dinge zu bewältigen. Und sie ist wirklich ein leuchtendes Beispiel an Resilienz, Widerstandskraft und guter Energie. Und in dem Interview geht es wirklich rauf und runter, hin und her und voller Lachen und Tiefe und Humor darum, wie du dir deine eigene Med-Life-Balance aufbauen kannst. Und da ist die Friederike ganz spannende, ungewöhnliche Wege gegangen und es geht auch um Liebe und Happy Ends. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dann freue ich mich sehr, dass ich heute Friederike bei mir zu Gast habe, auch eine Ärztin, die, sage ich mal, polypassioniert ist. Da werden wir gleich näher drauf einsteigen, was wir damit meinen. Und die auch aus Leidenschaft, wie ich so rausgehört habe, strahlend Ärztin ist und wirklich das gerne macht. Und ich denke, das ist ganz, ganz schön. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil, wie gerade schon gesagt habe, ich glaube, es gibt gar nicht genügend Vorbilder oder auch, sage ich mal, Menschen, die hören dürfen, dass das Arztsein erfüllend sein kann, Spaß machen kann und dass man sich da wirklich sein ganz eigenes, ja, seine eigene Medizin-Life-Balance vielleicht aufbauen kann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist ja jetzt gerade live aus Zypern zugeschaltet. Wir haben schon gesagt, hier ist es so 16 Grad, wenn überhaupt, und bei dir 26. Magst du uns mal mitnehmen, wie dein Leben so aussieht, wer du bist und was du machst, Friederike?
Also angefangen bin ich mit einem sehr strukturierten Leben als typische Ärztin, so wie man das ja kennt. Man macht sein Abitur, man studiert. Ich habe glücklicherweise an der Charité studieren dürfen, war dadurch natürlich schon gleich von vornherein ein bisschen prädestiniert. Habe natürlich alles in der Regelstudienzeit gemacht, ordentlich lieb, brav, wie man das kennt. Bin dann natürlich weitergegangen, hatte das Glück, immer gute Mediator zu haben, Chefärzte zu haben, Oberärzte zu haben, durfte immer relativ viel machen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht ganz die Dummste war. Ich habe mich immer ganz gut angestellt. Bin dann nach Ostfriesland gegangen, von Berlin nach Ostfriesland, was natürlich ein Riesenschock war, sowohl sozial, emotional als auch von Land und Leute. Nach jetzt fast 20 Jahren Ostfriesland möchte ich sagen, ja, es war absolut die richtige Entscheidung. Habe dort an kleinen Kliniken gearbeitet und ja, mich hochgearbeitet, so wie das muss. Habe nebenbei mal eben 3 Kinder gekriegt. Habe mich dann von meinem Mann getrennt vor 7 Jahren und bin als alleinerziehende Mama im Grunde genommen mit den 3 Mäusen durch die Welt gewandert und habe im Grunde genommen versucht, alles auf die Reihe zu kriegen, bis meine Mutter dann gestreikt hat und gesagt, Klinik ist nicht mehr, Kind, weil bis 18 Uhr arbeiten kannst, vergessen, die Kinder hast du gekriegt, nicht ich. Also ergo muss ich eine Alternative finden und ich war in der internistischen Intensivmedizin, das war so mein Credo, bin ich dann umgeschult Allgemeinmedizin, habe es ein bisschen runtergebrochen für mich, bin dann vor 7 Jahren in eine allgemeine medizinische Praxis gegangen, habe da die 1,5 Jahre Weiterbildung gemacht, Facharzt gemacht und habe mich dann niedergelassen, alleine. Bin jetzt tatsächlich zu meinem Mann zurückgegangen nach 7 Jahren, habe dann doch gemerkt, naja, wie das immer so ist, ne? Midlife-Crisis ist vorbei, sowohl bei ihm als auch bei mir. Er durfte sich nochmal austoben, ich durfte mich nochmal austoben.
Cooles Konzept.
Der lebt auf Zypern, das heißt ergo, ich bin immer noch mit den 3 Mädchen alleinerziehend. Ich habe 3 Mädchen, die inzwischen natürlich schon voll in der Pubertät drin sitzen. 18, 16 und 12 Jahre. Und ja, und so ist es jetzt so, dass ich jetzt meine Praxis führe, die verdammt groß ist. Also wir reden hier nicht von einer kleinen 800-Scheine-Praxis. Wir reden von einer sehr, sehr großen Praxis, die ich alleine führe mit einem Megateam und das die ganze Zeit halt auch gut geschafft hat mit den Kindern. Kurzer Abriss von mir.
Ja, spannend. Meine erste Frage gerade so, wie kam das mit Ostfriesland? Also wie kam dieser krasse Wechsel von Berlin-Charité nach Ostfriesland?
Hey, jetzt frage mal, warum. Warum macht eine Frau sowas? Liebe. Geht ja nur um den Liebe. Mann. Ich wollte den Mann. Ergo musste ich mal eben die Koffer packen. Was macht Frau, um aus Berlin wegzugehen? Es gibt nur eine Antwort. Ja, ich wollte den Mann.
Große Liebe.
Yes.
Und wie spannend, dass ihr euch auch wiedergefunden habt.
Ja, sehr spannend, muss man gestehen, liegt nicht an mir, liegt tatsächlich an meinem Mann. Der hat tatsächlich irgendwann im letzten Jahr dann irgendwann echt angefangen zu kämpfen und dann bin ich irgendwann weich geworden. Das, was sich jede Frau wünscht, wo ich dachte, mein Mann kann das nie, weil der ist Kapitän, fährt zur See, ist ein Bär vom Typen, straight, geradeaus, ne? Um Frauen kämpft man nicht, sowas hat man oder hat es halt nicht. Ja, der hat dann vor einem Jahr gemeint, ohne seine Frau kann ich leben. So war das.
Schön.
Ich hätte es auch nie gedacht, dass ich das nach 20 Jahren mal kriege, finde ich auch ziemlich cool.
Klingt echt wie im Film und es ist schön, das zu hören, dass es auch in echt so passieren kann.
Tatsächlich. Ja, wir haben jetzt in Zypern hier ein Haus gesucht und auch gefunden und leben natürlich, also wir sind beide so ein bisschen sehr individuell durch die Jahre, dadurch, dass ich so wahnsinnig viel arbeite, er auch. Glaube ich, haben wir nicht dieses 24-7 aufeinander, können wir nicht leben. Und so haben wir die Ideale für uns, glaube ich, gefunden. Und für die Mädchen auch, weil eine will tatsächlich jetzt hierher gehen. Mhm. Aber das ist aus dem Privaten.
Es vermischt sich alles immer bei mir auf dem Podcast. Und ich danke dir für das Teilen. Ich denke, da ist ja auch total interessant, einfach immer wieder so zu sehen und zu hören, wie viele Lebensmodelle und Möglichkeiten es gibt und Geschichten, die das Leben schreibt, finde ich total schön. Also ja, ist gerade eine schöne Geschichte gewesen. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, um auch so an die Liebe zu glauben.
Ja, das ist ganz schwer. An der zweifelt man eigentlich meistens.
Ja, ja. Da gibt es auch, glaube ich, von Rumi so ein schönes Gedicht. Ich kriege das nicht auf die Reihe, aber es geht im Leben quasi darum, nicht, also Liebe ist sozusagen immer da, und es geht nicht darum, sie zu finden oder zu suchen, sondern eigentlich nur die Widerstände und die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um sie annehmen zu können und zu erleben. Super interessant. Aber jetzt sind wir ein ganz anderes Thema abgerutscht, aber ist ja auch super interessant.
Aber da sind wir schon, wenn wir jetzt weiter stricken, sind wir ja schon bei der... Ja, im Grunde um sich selbst kümmern und Selbstliebe, bla bla bla, weil ich glaube, wir beide hätten uns auch nicht wiedergefunden, wenn wir nicht an uns selbst gearbeitet hätten. Also wenn sowohl er als auch ich an uns selber gearbeitet hätten mit 30 oder so, wo die Kinder klein sind, hast du andere Probleme als mit 40. Und irgendwann gehst du natürlich in diese andere Arbeit, die ich dann extrem viel gemacht habe, weil da sprechen wir beide jetzt wieder eine gleiche Sprache. Mit der Mind and Body Medicine und diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, wenn zwei Menschen unabhängig voneinander einen Weg einschlagen, der mit sich selber beginnt und nicht immer im Außen sucht, dass sich es dann auch wieder findet. Ich glaube, dann sind wir wieder bei dem, was eigentlich unsere Passion ist. Wieder als Arzt.
Ja, total spannend. Wie kam das für dich, also wenn du gerade sagst, ne, Mind-Body-Medizin, sich um sich selber kümmern, sind ja auch so große, sag ich mal, Meilensteine für mich gewesen, jetzt ohne Kinder und, aber sag ich mal so, das, was meine eigene, ne, ich hatte meine Krankheitsgeschichte, die mich auf diesen Weg gebracht hat, was war das denn bei dir, also und die mir dann auch wirklich in meinem Arztsein ganz, ganz viel geholfen hat?
Also ich habe mich eigentlich schon im Studium mit Akupunktur, TCM und solchen Sachen beschäftigt und habe damals schon, also lange bevor es den Bachelor gab und lange bevor es ein B-Diplom gab und lange bevor es einen Facharzt für TCM gab, habe ich damals schon alle Abschlüsse gehabt. Also schon Ende des Studiums war ich schon damit fertig. Ich habe mich recht früh auf den Weg gemacht und habe Alternativen gesucht zur Schulmedizin und habe die auch immer gelebt. Also habe immer nebenbei genadelt und immer nebenbei Akupunktur betrieben über die ganzen Jahre. Ich habe auch nicht so ein leichtes Leben gehabt. Also ich habe, glaube ich, alles erlebt, womit meine Patienten ankommen. Das kenne ich alles. Es gibt nichts, was ich nicht kenne, so in dem Stil. Extrem viele Schicksalsschläge erlebt und. Und ich glaube, wenn man das alles hat, dann regelt sich das Leben nochmal neu. Und dann schaut man einfach nochmal anders. Dann guckt man nochmal, was bedeutet dieses Leben oder wofür bist du da in diesem Leben oder was machst du oder wie beschäftigst du dich? Und allein drei unterschiedliche Kinder großzuziehen, die alle von einem Mann sind, trotzdem total unterschiedlich sind. Also wenn man drei Kinder siehst, denkst du so, puh, okay, aber sie sind alle drei unterschiedlich. Und diese Bedürfnisse von den Kindern zu erfüllen und das alles miteinander zu verpacken, ich habe immer gearbeitet, ist natürlich auch etwas, was dich als Frau dann nochmal Mutterrolle, Frauenrolle, Ehefraurolle, bla bla bla, wir haben ja tausend Rollen zu bedienen, dann auch noch Ärztin sein. Ich bin nie jemand gewesen, der sich gerne untergeordnet hat. Ich war schon immer ein Alpha-Tierchen. Ich musste halt immer, also wenn ich eine Station gemacht habe, dann habe ich nur eine gemacht. Ich habe am besten auch noch zwei, drei gemacht und tschakka, alles ist gut. Und das am besten auch noch bis eins, damit man die Kinder aus dem Kindergarten abholt. Das heißt also, ich glaube, dann fängt man an zu denken irgendwann. Die meisten. Und das sehe ich auch jetzt in der Praxis. Die meisten Frauen, wenn sie wirklich an ihre Grenze kommen, dann fangen sie an zu denken. Wir müssen alle irgendwie an unsere Grenze kommen und wenn wir unsere Grenze erreicht haben, dann werden wir wach und dann sagen wir, ja, so geht es nicht weiter. Und Pandemie ist die größte Grenze von uns Menschen gewesen. Die hat uns alle an unsere Grenze gebracht. Und deshalb denke ich, sind wir alle am Aufwachen. Glaube ich.
Super interessant. Also mir gefällt vor allem das, die Einstellung, dass du sagst, dass das alles, da hast du ja viele Lektionen bekommen vom Leben oder wie du sagst, eben Schicksalsschläge, die können einen ja auch erstmal ganz schön niederdrücken, aber du hast quasi daraus gelernt oder hast sie als Chancen vielleicht gesehen und was für dich daraus gemacht, finde ich super interessant.
Ja, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder fange ich an zu buddeln oder ich stehe auf. Mhm. Ne, Krone richten, weiter geht's.
Ja, trotzdem ist es, finde ich es beeindruckend, bewundernswert. Aber es vielleicht auch, ja, kann ja auch sein, ne, dass es so, dass es einen auch trägt, wenn man für jemand anders noch da ist, für Kinder. Ne?
Ich glaube auch, ich hatte ja auch keine andere. Dadurch, dass ich mit meinen Mädchen halt immer alleine war, halt wie gesagt, mein Mann ja als Kapitän gefahren ist, also ich immer alleine war, ich musste funktionieren. Das ist auf der einen Seite schlecht, auf der anderen Seite gut. Es hat alles immer, das Leben hat immer zwei Facetten. Man sagt ja Licht und Dunkel, wo kein Licht, kein Dunkel, kein Schatten, wie auch immer. Ich denke, es ist auch eine Charaktereinstellung. Und du musst halt vielleicht auch eventuell jemand an der Hand haben, der dich trägt. Und wenn es dein inneres Gefühl ist, dass du genau weißt, innen drin, dir kann nichts passieren. Dir kann einfach nichts passieren. Also weiter. Ne? Du hast, oder ist es jemand anders, dass du einfach jemanden hast, der dich an die Hand nimmt und mit dir läuft. Wie auch immer. Also entweder ein Body nimmst, also irgendein oder einen Coach nimmst oder einen Therapeuten nimmst oder einen Physiotherapeuten nimmst oder eine Freundin nimmst oder deinen Mann nimmst oder whatever. Wenn du jemanden hast, der dich an die Hand nimmt und positiv ist, dann funktioniert es. Ich habe das große Glück, ich habe eine allerbeste Freundin, so ein Best Buddy. Und die ist genauso, die hat auch drei Kinder, die hat davon zwei Pflegekinder und wir sind beide so ziemlich straighte Weiber. Und dann, ne, düngt sich das manchmal gegenseitig. Aber die ist kein Arzt.
Also, man muss, glaube ich, auch kein Arzt sein, um irgendwie mit Stress und Lebensthemen umgehen zu können. Aber schön, was du gerade gesagt hast und was mich gerade so beeindruckend hat, dass du gesagt hast, du hast in dir so diese Stimme, die sagt, du hast dieses Urvertrauen, dir kann nichts passieren. Und das würde mich interessieren, wo kommt das her bei dir oder wie stärkst du das oder war das schon immer da?
Ich glaube, ich habe zwei Situationen in meinem Leben durch, die mich nicht kaputt gemacht haben, die normalerweise jeden kaputt gemacht hätten. Also alle meine Patienten, die ich kenne, die ähnliche Situationen erlebt haben, wenn sie dann erlebt haben, dann das kriegst du nicht los. Also mein Papa ist zum Beispiel in seiner eigenen Wohnung verblutet, ich durfte alles wegmachen. Also ich habe ihn dann gefunden und wie das immer so ist, wie das dann so läuft und der ist gestorben. Und das sind so Sachen. Ich glaube, wenn du so eine schlimme Wohnung vorfindest, wo du eigentlich denkst, das ist hier ein Schlachthof, und wenn du das mit im Studium erlebst, das ist schon eine Nummer. Und ich habe danach weiter studiert. Und ich glaube, danach war ich ein bisschen anderer Mensch, logischerweise, aber ich wusste auch, es hat mich nicht kaputt gemacht. Es hat mich nicht kaputt gemacht. Ich wollte sogar Chirurgie machen. Ich bin in die Schweiz gegangen und habe Bauchchirurgie machen wollen. Bumm, ne? Also ein bisschen crazy bin ich schon, ja, vielleicht. Aber wenn du Dinge überlebst, was wir ja alle tun, wir denken ja alle, oh Gott, das ist Grenze, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Aber wir überleben sie ja komischerweise trotzdem. Und danach merken, ja, ich habe es geschafft, es ist vorbei. Auch wenn es erst ein halbes Jahr später vorbei ist oder auch wenn es erst ein Jahr später vorbei ist und verarbeitet ist. Aber ich habe es geschafft. Es ist, das Ding ist gerockt. Und da ist wieder die Sonne und da ist wieder der schöne Kaffeetisch. Ich liebe ja Kaffee oder Frühstück oder die Freundin oder der Prosecco oder keine Ahnung. Oder das Meer oder die Berge. Es ist halt wieder irgendwas da und dann geht es weiter. Ich glaube, so versuche ich das mit meinen Patienten halt auch, dass man sagt, es darf Tiefen geben, wir dürfen fallen und wir müssen auch fallen. Ich finde, wir Frauen sollten auch absolut mal fallen und wir sollten heulen, wir sollten schimpfen, wir sollten auf dem Boden liegen, wir sollten die Welt verfluchen, wir sollten richtig böse werden und auch unsere Kinder dürfen das sehen, dass wir echt mal fallen. Aber danach heißt es, aufstehen und go for it. Und ich glaube, dann schaffen wir dieses Leben, Post-Pandemie auch.
Vielen, vielen Dank. Also ja, ich freue mich gerade sehr über deine Worte. Die sind so warm und weise irgendwie und finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir Frauen haben nochmal so ein extra Thema, Wut zu spüren überhaupt und Wut zuzulassen und Ärger und Frustration. Und genau wie du sagst, das wirklich mal so zu spüren, zu zeigen, auch dass wir auch frustriert sind und mal am Ende sind und keine Antwort haben, finde ich wahnsinnig wichtig, muss aber aus meiner persönlichen Geschichte, ich finde es auch schwierig. Also ich habe gemerkt, dass ich persönlich, also ich selber bin eine Frau, die halt auch auf alles immer eine Antwort hat und sich so ein Umfeld aufgebaut hat, wo auch ein bisschen auf meine Stärke sich verlässt. Ne? Und wenn ich dann mal so ratlos dastehe, was einfach auch schon ein paar Mal der Fall dann war, ich habe mir das ganz lange nicht erlaubt, und dann so sozusagen so die Waffen fallen zu lassen und wirklich so da zu stehen, so ich surrender, ich gebe auf, ich habe keine Antwort jetzt, ich bin kaputt. Hat mein Umfeld schon ganz schön auch durchgerüttelt und irritiert. Aber ich glaube, wir sind alle dran gewachsen. Und das hat mich trotzdem auch immer noch großen Mut gekostet und kostet es immer wieder. Und dann aber auch zu sehen, wer kann damit umgehen, wer kann mich tragen und ja, wo finde ich persönlich meine Kraft, genau wie du das gerade ausgedrückt hast. Und da sind wir, glaube ich, schon so ein bisschen in der Mind-Body-Medizin auch, ne? Soziales Netzwerk und Natur und Bewegung und diese kleinen Dinge feiern, ne? Wie eine Tasse Kaffee oder ein Glas Prosecco mit einer Freundin. Das ist ja wunderschön. Und diese Perlen des Alltags so zu feiern.
Genau, darum geht's.
Was mich noch interessieren würde, also vielen Dank fürs Teilen, das ist, berührt mich echt sehr, auch diese persönliche Geschichte, da hast du wirklich viel erlebt und ja, finde ich schon auch bemerkenswert, wie du sagst, dass du wieder aufgestanden bist und vor allem auch Medizin weiter studiert hast, aber vielleicht hattest du dann auch noch ein größeres Warum, ne? Und dann kann man ja noch mehr sozusagen, irgendwie noch, man kann noch stärker dran wachsen, ne? Und was ich mich jetzt so gefragt habe noch, wie du das selber so gesagt, du hast immer viel gearbeitet, du hast auch eine Klinikkarriere gehabt mit den Kindern. Wie hast du das alles vereint? Also es klingt für mich unheimlich intensiv und genau noch internistische Intensivmedizin. Wie ging das denn alles so zusammen?
Ich habe das große Glück tatsächlich, da muss man jetzt wirklich ganz klar sagen, Ostfriesland ist dafür mega gemacht. Oder ich glaube vielleicht kleine Orte, kleine Städte. Also ich hatte wirklich, bei uns war es tatsächlich so, wir haben das so organisiert, durch meinen Chef hatten wir das so organisiert, ich war wirklich um eins aus der Klinik raus. Also die innere Zeit war tatsächlich dann um eins raus. Als ich dann hoch auf die Intensiv gegangen bin, da hatte ich im Grunde genommen die Notaufnahme und die Intensiv zusammen. Wir hatten eine kleine Intensiv, wir hatten nur 7 Intensivbetten. Das war ganz süß, es war einfach ein bisschen süß, kompakt. Man hat aufeinander besser aufgepasst, als ich glaube, das in großen Kliniken der Fall ist. Dadurch ist sowas absolut lebbar. Ne? Also wenn ich zu lange in der Klinik war, hat meine Mutter und meine Kinder auch mal in die Klinik gefahren. Dann hat sie mir hinten in den Aufenthaltsraum gesetzt und meine Kinder haben ferngeguckt. Also ich habe meine eine Tochter mit im Dienst gehabt. Also das sind tatsächlich Dinge, die dann irgendwie so als Mama funktionierten. Aber ich glaube, dass nur in kleinen Kliniken das so lebbar und möglich war. Also es hat tatsächlich für uns, für mein Lebenskonzept so gestimmt. Aber ich hatte auch echt, muss man ganz klar sagen, eine Mama, die hat hinter mir gestanden, die hat das mitgezogen, ne? Das war halt mein großes Gimmick gewesen, ne? Und wenn mein Mann dann da war, er natürlich logischerweise, aber meine Mutti war halt immer 24/7 im Grunde genommen da. Ich habe damit aber auch viel verzichtet. Also ich und Kino, das sind zwei Fremdwörter gewesen, ne? Mit einer Freundin Prosecco trinken, das gab es nur bei mir zu Hause, weil die Kinder schlafen mussten. Also meine Mama hat auch abends nie aufgepasst. Also ich war nie auf Tour. Das lerne ich jetzt erst wieder. Hihi.
Es gibt für alles eine Zeit im Leben. Und ja, ganz schön. Also du sagst einfach auch so, ne, es ist eine Frage des Umfeldes gewesen, im wahrsten Sinn des Wortes, aber auch vielleicht einfach... ja, wie du sagst, der Klinik, wo ich jetzt spüre, dass du einfach eine Klinik hattest und das gibt's, finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass wir das so hier publik machen und teilen. Ich habe auch zuletzt in so einer Klinik gearbeitet, wo ich einfach als Mensch wahrgenommen wurde, mit meinen Bedürfnissen auch, mit meinen Eigenheiten, wo es möglich war, ja, die Wünsche oder Bedürfnisse, die ich habe, auch zu leben. Und Das hat mich auch stark an die Klinik gebunden, muss ich sagen. Also es hat meine Arbeitsmotivation sehr, sehr gut beeinflusst, kann ich nicht anders sagen. Also es hat einfach viel, viel mehr Spaß gemacht zu wissen oder auch, ne, wenn du einfach weißt, okay, es ist ein kleines Team, es ist familiär, man unterstützt sich gegenseitig. Wenn der eine mal krank ist, dann kommt der andere und andersrum, ne? Und sich da so zu unterstützen, finde ich, ist für mich sehr wichtig. Habe ich ganz lange selber so nicht realisiert oder mir nicht erlaubt, weil aus Karrieregründen kann man ja eigentlich nicht an eine kleine Klinik gehen. Also das war so ein Glaubenssatz in meinem Kopf und bin heute total dankbar, dass ich das auflösen konnte und gemerkt habe, dass für mich halt andere Werte wichtig sind oder wichtiger sind und die aber auch zu leben. Und das finde ich total schön. Ich finde es mega spannend. Also du hast deine Tochter mit zum Dienst genommen. Wie alt war sie da? Und das ging von der Klinik aus?
Also ich habe zum Glück eine Tochter, die Erstgeborene, die ist so ein bisschen, sieht auch immer ein bisschen älter aus und die hatte keinen Bock auf Oma und die war tatsächlich 12. Ich habe die in OP-Kleidung gesteckt und hatte die mit auf Intensiv. Also es ist echt crazy, crazy gewesen und die war super gehypt. Der Pfleger mit dem Nachtdienst, der hat sie an alle Betten mitgenommen, der hat ihr alles gezeigt, die waren die ganze Zeit zugange, während ich im Grunde genommen mich um die Patienten gekümmert habe, was auch noch in der Notaufnahme alles so war. Also wir haben wirklich in diesem Haus haben wir wirklich viel, 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 viel Menschliches gehabt. Es lag aber auch am Chef, der ist zum Glück heute immer noch der Chef. Das sind wirklich viele, viele positive Dinge. Und das ist das, was ich in Ostfriesland eigentlich doch in einigen Häusern hier so doch erlebe, wenn wir den medizinischen Nachwuchs ein bisschen mehr unterstützen könnten und der medizinische Nachwuchs ein bisschen offener wäre für doch unsere kleinen Häuser, dann würden die doch wesentlich mehr, ich glaube auch tatsächlich wesentlich mehr lernen, weil du darfst in kleinen Häusern ja wesentlich mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Also mein ZVK habe ich am ersten Tag geschoben. Ne? Also da habe ich nicht lange überlegt. Da war der drin und dann hat es funktioniert. Und das hat mir der Oberarzt einmal kurz gezeigt und ab dann lief das. Und überleg mal an einer großen Klinik, wie lange brauchst du, um da mal eben irgendwann mal ranzukommen, dass du mal eben irgendeine Intervention machen darfst? Oder welche Magenspiegelung hast du mal? Hast du mal eine gemacht? Nee, an einer großen Klinik never ever. An einer kleinen, klar, komm mit, wir machen, ich helfe, wir machen es gemeinsam. Oder du bist wesentlich näher dran. Also für mich habe ich am Anfang auch gesagt, Charitéler, muss großes Haus, ich wollte ja auch unbedingt an der Charité bleiben, yes, und klar, aber nee, im Nachhinein, ich habe mehr gelernt und gerade jetzt für die Praxis, also als Allgemeinmediziner brauchst du ein unglaublich breites Wissen, du musst ja im Grunde genommen überall einsteigen können und das war tatsächlich, also ich muss gestehen, unsere Kliniken, die sind gut, die Chefs sind gut, die sind menschlich.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen von dieser Message. Finde ich ganz, ganz interessant und ist mir ein bisschen ähnlich gegangen. Ich habe an einer kleinen Klinik gestartet und war sehr schnell irgendwie selbstständig und dann nach 2 Jahren bin ich an die große Klinik gewechselt. Das war mir was nochmal anders in der Schweiz. Und dann habe ich halt so meine Narkosen gemacht und dann war die Pflege immer ganz irritiert. Da musst du jetzt aber den Oberarzt fragen und ich dachte mir so, hä? Das habe ich schon tausendmal gemacht. Wieso muss ich da einen Oberarzt fragen? Also es war für die, glaube ich, ziemlich verstörend, was ich da alles so gemacht habe alleine. Das war super interessant und genau das, was du sagst. Also ja, super interessant. Also ich möchte die Zeit am Großen Haus jetzt aus meiner Sicht auch nicht missen, weil es einfach nochmal andere Fälle waren, die mir da begegnet sind. Und trotzdem, ja, ist es halt jetzt in meiner Facharztweiterbildung so gewesen. Ne? In der Schweiz ist es so, dass du die Klinik eh wechseln musst, du bestimmte Kategorien hast. Das heißt, du hast eine bestimmte Zeit an einer großen Klinik zu sein. Das ist sehr standardisiert. Das eigentlich finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. Also wenn dann ein Anästhesist sozusagen seine Ausbildung hat und diesen Facharzt hat, dann ist das wirklich sehr vergleichbar. Also da haben wir wirklich so sehr, sehr ähnliches Curriculum durchlaufen, wobei das daran sicherlich auch daran liegt, dass das Land sehr klein ist. Und die, sage ich mal, die Klinikgrößen überschaubar sind oder, sage ich mal, vergleichbar vom Caseload und so. Und ich fand das super interessant und ich kann halt auch im Nachhinein sagen, ich bin immer ganz beglückt gewesen, auch wenn wir an einem kleinen Haus Formulanten hatten oder PJler, weil die konntest du wirklich wie Assistenzärzte einsetzen. Die haben so viel gelernt, genau wie du sagst, ne, ohne zu denken, halt sofort. Natürlich, ne, assistiert mit Oberarzt dabei oder Facharzt dabei, aber trotzdem halt, ne, unter sehr guten Bedingungen, glaube ich, eine ganz, ganz steile Lernkurve gehabt. Und das ist was ganz, ganz schön ist und was man vielleicht auch mal so, ja, hier sagen darf. Ein Shoutout für die kleineren Kliniken und ja, Chefs, die irgendwie verständnisvoll sind und Vertrauen haben und ja, sich um ihre Mitarbeiter gut kümmern. Das finde ich echt schön.
Ist so.
Ich habe noch was, was mich so jetzt gerade fasziniert hat. Also du hast ja wirklich dann auch eine intensive Karriere gemacht und dann hast du gesagt, bist dann umgeschwenkt auf Allgemeinmedizin. Wie kam das denn? Wie, woher, ja?
Meine Mama hat gestreikt. hat meine Mama gestreikt. Ich fing an, in der Klinik zu leben, wie das jeder Arzt macht, der sich wohlfühlt. Und dann war im Grunde genommen, die Mama hat ja irgendwann die Aussage getroffen, Schatz, die Kinder hast du gekriegt, nicht ich. Ich habe dich gekriegt, du wolltest 3. Jetzt musst du dich kümmern. Und man muss tatsächlich sagen, bei uns gibt es natürlich einen ausgeprägten Hausärztemangel. Mich haben dann natürlich auch die, dass dann so ein bisschen publik wurde, dass ich drüber nachdenke, kamen die ersten Anrufe von Niedergelassenen. Und bitte, bitte. Und dann habe ich mich tatsächlich dann auch für einen entschieden. Das war auf der wirtschaftlichen Seite, damit ich die ganze wirtschaftliche Seite lerne, sehr, sehr gut. Menschlich diskutabel. Ich sag mal liebevoll ausgedrückt, diskutabel. Medizinisch normal. Und dann habe ich das gemacht. Es ging wirklich schier darum, Mama, Kinder. Zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich alleine. Ich musste halt was machen. Ich musste irgendwas ändern, so ging es nicht weiter. Die Situation eskalierte sonst mit den Mädchen. Also ergo, einmal nochmal neu orientieren. Und es war auch gut. Das war super gut. Das war absolut der richtige Weg.
Das kannst du jetzt heute so sagen. Ging es dir damals, also war das damals schwierig für dich? Weil ich finde, also ich stelle mir einfach nur vor, du bist ja dann auch so eine gestandene Ärztin in der Klinik gewesen. Alle kennen dich, alle, du hast einfach, ne, diese ganzen Kompetenzen erworben. Du bist ja jemand, ne? Und dann nochmal quasi in einem ganz neuen Feld so ein bisschen bei Null anzufangen, kann ich mir jetzt für das Ego auch so ein bisschen schwierig vorstellen.
War es definitiv. Also auch heute sagt der Chefarzt der Chirurgie auch immer noch, wann hörst du auf zu spielen, wann kommst du wieder zurück und machst richtig Medizin?
Autsch.
Genau, Autsch. Ich schätze ihn sehr, also alles gut. Ja, war schwierig, war für die Familienentscheidung aber tatsächlich die richtige Entscheidung. Ich habe auch tatsächlich erst an mir rumgearbeitet, rumgedoktert, ob es der richtige Weg ist, innerlich aber nur, ne? Das war so innerlich, bin abends mit viel Bauchweh eingeschlafen und wusste nicht, ich wäre normalerweise ein leidenschaftlicher Kliniker. Ich glaube, wenn ich eine andere Familienkonstellation hätte, hätte mich niemand in die Niederlassung gekriegt. Nie, never ever. Aber jetzt, wo die Praxis so aufgestellt ist und ich dem Patienten so nah bin und glaube ich, dass ich jetzt wirklich mehr als Arzt leisten kann, viel, viel mehr als Arzt leisten kann, als in der Klinik. Weil wir im ambulanten Bereich, wir müssen, das hört sich jetzt vielleicht zu arrogant an, aber wir müssen schon ein bisschen schlau sein Und was ich da an Kolibris teilweise habe, in so einer kleinen Landarztpraxis, die hätte ich in der Klinik nie gesehen. Never ever. Ne? Und wir haben ja alles. Wir haben die Kinder, wir haben die Alten, wir haben das ganze Ding. Ich habe Sachen, die habe ich das letzte Mal in der Charité gehört, in einer Vorlesung. Und die sitzt vor mir. Und da muss ich erstmal 1000 D-Diagnosen. Ich denke dann immer nur, denke an die Differentialdiagnose. Ich denke immer nur an unsere alten Chefs, die gesagt haben, Differentialdiagnose. Das machst du als Hausarzt. Du machst natürlich 70% Standard, aber die 30%, da musst du hingucken. Und das ist wirklich tatsächlich so, es ist super anstrengend. Ich bin um eins platt, da geht nichts mehr, weil du die ganze Zeit am Denken bist. Aber es ist wirklich erfüllend, weil du am Ende des Tages genau weißt, da war es richtig, da war es richtig, da war es richtig. Und wenn du einen Fehler gemacht hast oder das Gefühl hattest, hier bist du gerade falsch, gibt es immer noch ein Telefon. Du kannst immer noch anrufen, da kannst du immer noch vom Labor her nochmal gucken und nochmal da gucken. Du kannst mal eben gegenschalten, dank der digitalen Welt, hast den Laptop zu Hause, machst den eben auf, guckst dir die Anamnesen nochmal an, schaust nochmal, du kannst nochmal rekapitulieren und du kannst es an dem Abend noch regulieren. Es ist kein Patient böse, wenn du abends um 9 anrufst und sagst, ich war mir da unsicher, ich habe nochmal nachgeguckt und das nimmt dir auch keiner übel. Im Gegenteil, der sagt, oh, das ist aber toll, vielen herzlichen Dank, super. Der, super, dann gehen wir morgen den anderen Weg. Oder du sagst, nee, das ist mir doch zu unsicher, ich würde doch lieber, dass sie in die Klinik fahren, ich stelle ihnen alles aus oder whatever. Machst einen Hausbesuch noch draus oder wie auch immer, du bist super flexibel und du kannst einen Hausbesuch mit deinen Kindern fahren. Du hast einfach eine ganz andere Art des Lebensmodells. Meine Kinder laufen von der Schule zur Praxis. Und wenn mein Kind krank ist, dann fahre ich von der Praxis mal eben schnell nach Hause und gucke, ob alles schier ist und ob alles in Ordnung ist und fahre wieder zurück in die Praxis. Das sind so Sachen, die kannst du in der Klinik nicht. Niemals. Du hast also eigentlich in der Niedergelassung erstens dieses spannende Denken, was wir Ärzte ja im Grunde genommen alle voll drauf stehen. Wir stehen drauf, unser Gehirn zu benutzen. Ne? Also du hast das Denken, du hast... ich in meinem Fall, nur weiblich, Frau, Mutter, du hast diesen weiblichen Anteil, das heißt, du kannst dich um deine Kinder kümmern, diesen ganzen Part. Du kannst wirklich für die Patienten da sein und du kannst deine Familie rocken und du kannst vor allen Dingen auch, und das ist das, was ich ja jetzt noch angefangen habe, du kannst nochmal neue Dinge etablieren. Du kannst, musst ja nicht, klar arbeitest du leitliniengerecht, klar, aber du kannst natürlich auch nochmal ganz andere Sachen machen. Und da bist du frei. Du bist der eigene Chef. Du kannst etablieren, du kannst entscheiden. Ist auch ziemlich cool.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das Spaß macht. Und jetzt, was ist denn was zum Beispiel, wo du sagst, oder wie machst du das jetzt zum Beispiel, jetzt gerade bist du ja in Zypern, was macht dann die Praxis? Oder was ist, wenn du sagst, okay, ich muss mal zwischendrin nach Hause oder mein Kind ist krank, wie löst du solche Absenzen oder unvorhergesehenen Fälle?
Also der Urlaub ist ja nicht unvorhergesehen, der ist geplant.
Ich meinte jetzt, glaube ich, eher das mit den Kindern, aber genau. Okay. Also geplante und ungeplante Absenzen.
Also das Glück ist tatsächlich so, wir haben immer Praxen, die sich gegenseitig vertreten. Also wir planen immer den Urlaub so fürs ganze Jahr und planen auch nicht nur 6 Wochen Urlaub. Wir planen immer 2 Wochen pro Quartal. Das ist sehr angenehm. Das ist voll cool. Weihnachten denken wir dann immer auch noch extra, ne? Ja, mit den Kindern.
Yes. Alle Daumen hoch. Ich habe eine Freundin, die hat eine Praxis und der werde ich das gleich erzählen.
Unbedingt, das ist nämlich wirklich klasse, weil die Vertreterscheine, das funktioniert auch wieder ganz gut. So als, ne, nebenbei. Mit den Kindern, ja, das ist aus Friesland. Ich gehe ins Wartezimmer und sage, Leute, mein Kind ist krank. 10 Minuten, ich bin gleich wieder da, ne? Und dann sage ich zu meinen Mädels, könnt ihr mal einen Kaffee hinbringen oder einen Tee oder wie auch immer und dann funktioniert es. Oder wir machen es ja auch manchmal so, dass wir haben, dummerweise ist meine Praxis, wie gesagt, sehr voll. Die Mädels schicken halt auch nach Hause. Also der Patient meldet sich an und fährt erstmal nochmal nach Hause Brot holen oder was auch immer und kommt in einer Stunde wieder oder so. Also wir haben in der Praxis, versuchen wir zu vermeiden, dass jemand da wirklich 2-3 Stunden sitzt. Aber das haben wir leider Gottes auch, blöderweise.
Finde ich aber so toll. Also schön menschlich irgendwie so, ne? Das auch mal zu sagen, so hier, keine Ahnung, so ist es, wie lösen wir das, ne?
Genau, also ich bin jemand, ich gehe geradeaus, ich sage genau, was los ist. Ich versuche sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr direkt zu sein. Das mag man oder mag es nicht. Meine Patienten mögen es, deshalb sind sie da. Dann passt es.
Schön. Was hast du noch an, das hat mich jetzt gerade noch so angepinkt, was hast du noch an so, sag ich mal, eigenen Konzepten oder Dingen, wo du sagst, die machst du vielleicht anders oder ja, als so der Otto-Normal-Allgemeinmediziner, sag ich jetzt mal. Hast du so richtig Doc Rieke Specials?
mich hat die Psyche ziemlich, ich hatte das Gefühl, ich komme mit dem Patienten mit der Psyche nicht mehr zurecht. Erstens, einen Psychotherapeuten zu finden, dauert 6 Monate, bei uns bis 8 Monate. Der Patient braucht jetzt Hilfe. Eine Klinikeinweisung, ja klar, kannst du machen, aber erst, wenn du einen suizidalen Hintergrund hast. Das heißt, die wenigsten haben suizidalen Hintergrund. Der Patient muss halt einfach irgendwie abgeholt werden. Und das hat mich irgendwann mal so getriggert, dass ich gesagt habe, ich brauche, hier muss ja was Eigenes auf die Beine stellen, so dass die Patienten anders abgeholt werden. Und habe ein 6-Wochen-Programm für geschrieben, nicht nur für meine Patienten, sondern insgesamt ein 6-Wochen-Programm geschrieben. Habe ein Workbook geschrieben und der Patient bekommt im Grunde genommen ein Workbook mit nach Hause und kriegt von mir jeden Tag Aufgaben. Das ist natürlich im Rahmen der digitalen Medien super mit WhatsApp und SMS. Und dann haben die in diesem 6-Wochen-Programm pro Woche 3 Termine. Also wo sie dann im Grunde genommen, bei uns machen die jetzt Yoga, die machen Fechten, die machen historisches Fechten, die laufen bei uns, wir haben halt so einen schönen See, da laufen sie, die haben Bewegung mit einer Physiotherapeutin, die kochen mit einer Ernährungsberaterin. Ich bin dann ein bisschen verrückt, ich gehe da richtig rein und sage, möchte veganes Kochen haben. Die sind in diesen 6 Wochen so abgeholt, dass sie so viel verschiedenen Input kriegen. Und durch dieses Workbook und durch den SMS- oder Chatverlauf, den sie dann haben, haben sie im Grunde genommen was zu Hause, was nach den 6 Wochen noch weiter wirkt. Und die haben in diesen 6 Wochen 3-mal ein Einzelgespräch mit mir und dann noch Gruppengespräche 1-mal die Woche. Ergo sind die in den 6 Wochen ziemlich gut betreut und ziemlich nah geführt. Und es ist eigentlich so, dass alle, die das bis jetzt durchlaufen haben, nach den 6 Wochen weder noch einen Psychotherapeuten gebraucht haben, noch eine Klinikeinweisung gebraucht haben und nebenbei arbeiten gehen können oder wenn sie in der Krankschreibung waren, wieder in die Wiedereingliederung gegangen sind und alle eigentlich ihre, wie man so schön sagte, Tools an der Hand haben, um positiv weiterlaufen zu können. Das mache ich auch noch nebenbei.
Ja, das klingt ganz, ganz toll. Also ganz viel nach, ja, für mich angewandte Mind-Body-Medizin. Genau. Super interessant. Also mit diesem, bei dir vielleicht einfach noch diesem, mit der Fecht-Nummer drin. Total interessant.
Total cool.
Wie kam das, also wie, dass du dieses Konzept erstellt hast?
Ich muss gestehen, die Pandemie hat das so ein bisschen auch gemacht, weil die Patienten alle psychisch abgerutscht sind, muss man ganz ehrlich sagen. Also die alle reden vom Long-Covid-Syndrom, das sehe ich natürlich auch, klar, keine Frage. Aber ich denke, diese psychische Komponente, die hat hier keiner richtig auf dem Zettel. Und der Anstieg an sagen wir mal, depressiven Episoden oder Anpassungsstörungen, wie sie so schön heißen, also diese leichten Geschichten, kurz vorm Burnout, das sind tatsächlich die Geschichten, die momentan rapide, drastisch zugenommen haben. Also das ist das, was ich so noch nie in der Art erlebt habe. Rückenschmerz ist immer das Ideale. Ich rede jetzt nicht von einem Bandscheibenvorfall wie in deinem Fall, aber Rückenschmerz steht da ganz weit vorne. Und das hat so, so viel zugenommen, dass ich gesagt habe, ich muss mir hier was einfallen lassen. Ich kann nicht im Grunde nur, was soll ich machen? Also du redest mit denen mal Viertelstunde, 20 Minuten und dann irgendwann ist der Rezeptblock da. Und das finde ich nicht so gut, da immer so ein Psychomittel aufzuschreiben, das kann ja mal helfen, aber das ist irgendwie nichts, was mich erfüllt und befriedigt oder wo ich sage, damit geht der gut in die Welt. Und das war der Grund. Also im Endeffekt hat die Pandemie dazu beigetragen, zwischen dem anderen, wir sind auch Infektpraxis, wir sind Impfpraxis, ja, wir machen alles, was Herr Spahn möchte. Aber das ist das, was wirklich mein Herzblut hat oder wo ich sage, da müssen wir was tun. Wesentlich mehr als gefühlt für mich, auch wenn ich jetzt vielleicht den einen oder anderen angreife, aber wesentlich mehr in dem Bereich müssen wir arbeiten, weil unsere Bevölkerung ist tatsächlich, ja, das hat unheimlich viel gekostet. Deshalb habe ich das gemacht, geschrieben, getan und bin dabei. Mach das auch im Urlaub, also ich begleite meine Gruppe, die ich gerade habe, auch während des Urlaubs.
Ist das was, was von der, also was, was komplett auf Selbstzahlerbasis neben deiner Praxis läuft? Oder ist das was, was du über die Krankenkasse abrechnen lassen hast? Oder wie funktioniert das?
Da bin ich gerade dabei. Also ich bin gerade dabei, das zu versuchen, dass die Krankenkasse das mitträgt. Selbstzahler, wir machen es momentan so, dass es ein Plus-Minus-Geschäft ist. Also das ist eine Nullnummer, dass wir da einigermaßen vernünftig, dass alle im Grunde genommen bezahlt werden. Das, was über Krankenkasse halt so einigermaßen laufen kann, versuchen wir. Ich stehe jetzt nochmal in Verhandlungen mit bei uns, mit dem Sportbund, um das nochmal ein bisschen günstiger für den Patienten halt hinzukriegen. Der Patient zahlt im Endeffekt nur die Therapeuten, die er halt zur Verfügung gestellt bekommt. Mehr ist es, also es macht einen nicht super arm, das funktioniert, das kann man machen. Aber ja, sie müssen ihren Anteil daran zahlen. Das ist tatsächlich so, sonst funktioniert es nicht.
Ich finde das persönlich nicht so verkehrt, weil es auch ein auch natürlich irgendwo nochmal den Wert von Gesundheit reflektiert, ne? Und es genau. Ist schon eine Investition auch in dich und das hilft natürlich auch da dabei zu bleiben. Also ich finde es ethisch verwerflich, dass, dass wir, ja, unser Auto zahlen wir auch, ne? Die Reparaturen.
Und genau, unser Auto zahlen wir, unsere Reparaturen zahlen wir und im Endeffekt, die Patienten sind auch tatsächlich nicht, die finden es gar nicht so schlimm. Also wenn ich denen im Grunde genommen sage, das kommt auf sie zu, weil wir haben den und den und den und den und das ist da und da und dafür und dafür habt ihr das und das und das, also ich drösel denen das genau auf, dann sind die total safe. Da sagt jeder, ja, völlig okay. Also es läuft.
Toll, ganz toll. Wie ja, finden wir dich als Ärztin, als Mensch oder wo kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
Ich bin in den sozialen Medien nicht so sehr vernetzt wie ihr. Ich habe tatsächlich auf Facebook diese Hausarztpraxis Friederike Stecksdorf, Nogat Stecksdorf. Das findet man auf Facebook, die Seite von meiner Praxis. Da sind wir auf Facebook inzwischen. Das haben wir. Auf Instagram ist es tatsächlich Doc Rieke. Und sonst per E-Mail einfach der Name friederike@stecksdorf.de.
Das tue ich alles so in die Shownotes, weil ich mir denke, ja, war sowohl für Patienten als auch für Arztkolleginnen und Kollegen bestimmt ganz, ganz viel Spannendes dabei. Und du hattest mich ja, das war so nett, wir haben neulich so die Idee, ich weiß überhaupt nicht, worüber ich podcasten soll. Und dann hast du mich so nett angeschrieben. Und da habe ich gedacht, jetzt vielleicht gebe ich dir gerne nochmal das letzte Wort. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch sagen? Und warum möchtest du oder warum ist es dir wichtig gewesen, auf diesem Podcast zu sein heute?
Ich fand das wichtig einfach deshalb, weil dieses Positive ins Leben reinschauen und die sogenannte Selbstliebe, sich um sich selbst kümmern. Und natürlich habe ich als Arzt mir auch mal einen Coach genommen und das ist auch das ist die Sophie Zödler, die ist bei euch mit im Projekt mit drin. Und die hat einen ganz, ganz tollen Spruch gebracht und die hat gesagt, nur wer geben kann, der kann auch nehmen und man kann aus einer leeren Schüssel nicht essen. Und das ist diese Selbstliebe. Wir müssen wirklich schauen, dass wir um uns mehr tatsächlich dafür sorgen, was ist für uns wichtig, wo stehen wir. Und dann können wir schauen, was ist da draußen wichtig. Und darum ging es. Und deshalb dieses 6-Wochen-Programm und deshalb im Grunde genommen auch vor allen Dingen auch ein niedergelassener Arzt kann Mama sein, ein niedergelassener Arzt kann Kinder haben, ein niedergelassener Arzt kann alleinerziehend sein, ein niedergelassener Arzt ist frei in seinem Tun und Arzt sein ist ein ziemlich genialer Beruf. Darum ging es.
Danke dir.
Ganz gern. Vielen, vielen Dank, dass du wieder zugehört hast und du hast im Interview gehört, dass die Sophie Zödler erwähnt wurde. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass dir ans Herz legen, dass es einen Early-Bird-Preis gibt für unser gemeinsames Retreat von Dr. Tina Petersen, Dr. Sophie Zödler und mir in Heiligenhafen, das Loving Doctors Retreat vom 8.9. bis zum 11.09.2022 in Heiligenhafen an der Ostsee. Wenn du da dabei sein möchtest, dann schreib einer von uns oder mir jetzt gerade am besten eine Nachricht an mail@drsabineegger.com oder auf Instagram. Meine Mailadresse funktioniert manchmal nicht. Auf Instagram kannst du mich auch erreichen oder auf Facebook. Wenn du da dabei sein möchtest, wir haben noch einen Early Bird Prize und wir haben schon viele Plätze vergeben. Also wenn du da dabei sein möchtest, dann melde dich gerne und sei schnell und schenk dir vielleicht ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ich wünsche dir eine ganz, ganz entspannte Woche und freue mich, dass du mir zuhörst. Alles Liebe, deine Sabine.